Wie war das heute Morgen mit dem Anziehen? War das einfach? Was zieht man zum Gottesdienst an? Wer hat lange gebraucht, länger als eine Viertelstunde? Da traut sich jetzt wahrscheinlich keiner zu sagen. Oder nach dem Frühstück nochmal schnell umziehen. Also heute geht's um, was ziehe ich eigentlich an? Also ich bin da aber kein Modeberater, das sage ich schon mal, ich gebe Entwarnung. Ich will das auch gar nicht bewerten, aber die Bibel spricht in dem Epheser-Text von etwas, was man neu anzieht, nämlich den neuen Menschen. Und es geht da tatsächlich von der Begrifflichkeit tatsächlich um das Anziehen. Man symbolisiert ja immer sehr viel in Gottes Wort, sind ja auch viele Übertragungen, Metaphern. Aber hier geht es tatsächlich darum, um dieses Bild, was ziehe ich an? Womit schmücke ich mich jetzt, wenn ich zu einer Feier gehe, wenn ich dann doch überlege, was mache ich? Als bewussten Akt in den Tag zu gehen oder zur Arbeit zu gehen, zu einer Bewerbung zu gehen, da kennt man das ja im Bewerbertraining, was ziehe ich dann besonders an? Also es ist nicht willkürlich und es ist etwas, was uns alle immer mal wieder beschäftigt, zu überlegen, was ziehe ich denn jetzt wirklich an, was ist das Passende? Manchmal kriegt man ja Einladung, da steht schon drauf, wie man sich anzuziehen hat, dann ist es leichter, weil man nicht nachdenken muss. Ich hatte früher mal, als ich meine Wehrpflichtzeit hatte, gedacht, boah, ist es gut, bei der Bundeswehr zu sein. Da weiß man jeden Tag, was man anziehen soll. Man braucht nichts anderes kaufen. Die Farbe ist gesetzt, die Größe ist gesetzt. Es gibt einfache Dinge, aber es gibt auch Dinge, die etwas schwerer sind. Vielleicht auch dieses Thema, aber ich denke, wenn man den Text gleich liest und sich da ein bisschen reinversetzt, dann ist es doch wieder nicht ein Text, der uns einfach das Leben schwer macht, sondern der uns helfen will, wie Gott sich das vorgestellt hat, zu leben. Und wer eine Bibel hat, den lade ich ein, doch in seiner Übersetzung mitzulesen. Epheser 4, die Verse 22 bis 32, bis zum Ende von diesem Kapitel. Vorher geht's schon darum, mit der großen Überschrift, wie Christen leben sollen. Und so am Anfang eines Jahres überlegt man sich das ja auch. Was kommt auf mich zu? Wie will ich leben? Wie will ich sein? Welche Entscheidung treffe ich? Und hier holt uns dieser Text mal ab mit einer Sichtweise, ja, die uns sicherlich bekannt ist, mit diesem in Anführungsstrichen neuen Menschen. Aber ich glaube, es lohnt sich immer wieder, auch darüber nachzudenken. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinen früheren Wandeln, der sich durch trügerische Begierde zugrunde richtet. Erneuert aber euren Geist und euren Sinn und zieht diesen neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über den Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, und damit es Segen bringt denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich, vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat in Christus. Was für ein Katalog. Wenn man das erste Mal liest, wird man vielleicht denken, boah, was soll ich denn noch alles schaffen? Und wenn man ehrlich ist und es schnell liest, kommt man vielleicht schnell zu dem Schluss, das schaffe ich gar nicht. Hier geht es darum, ein Bild aufzubauen. Paulus will die Epheser ermuntern zum Glauben und sagt ihnen, so wie er am Anfang beschreibt, dieser alte Mensch, der schafft das Leben tatsächlich nicht. Vor Jahren hatten wir eine Jahreslosung, wo dann im Vorfeld stand, man guckt so in die Welt und beneidet manchmal die Leute, die so weltlich leben, wie gut sie es haben. Und genau hier wandelt es sich um und sagen, genau, merkt doch, der Mensch schafft es nicht alleine, ordentlich zu leben. Deswegen gibt's von Anfang an Streit unter den Menschen. Deswegen funktioniert oft nicht, weil es ein Machtgefüge gibt, weil es unterschiedliche Erwartungen gibt, weil es unterschiedliche Wünsche gibt. Und diese Unterschiedlichkeit soll nicht glatt gebügelt sein, sondern die ist gewünscht durch Gottes Schöpfung. Aber es heißt, wie kann ich mit dieser Unterschiedlichkeit leben? Und deswegen gebraucht er hier ein Bild, was, denke ich, die Menschen gut nachvollziehen können mit diesem Anziehen. Und es kommt sicherlich bei den Christen aus dem Bild der Taufe. Weil damals wurde tatsächlich so getauft, dass man sich ausgezogen hat vor der Taufe und die alten Kleider, die schmutzigen Kleider tatsächlich weggelegt hat, getauft wurde und dann nicht nur das Untertauchen die Symbolik war, sondern dann dieses weiße Gewand, ich weiß gar nicht, wie das ihr hier in Coesfeld macht, aber uns haben die das schon vorher an. Aber damals hat man dann dieses weiße Gewand tatsächlich angezogen, um allen zu zeigen, ich bin jetzt getauft. Ich bin ein neuer Mensch, der wir ja innerlich dann sowieso sind durch den Glauben und durch die Vergebung, die wir durch Jesus Christus haben. Aber dieses Bild macht deutlich, es ist ein Akt, es muss gemacht werden. Es könnte ja jemand tatsächlich sich auch taufen lassen und sagen, ich will meine alten Kleider anbehalten. Und dann würde man sagen, ja, das passt doch gar nicht. Du kannst doch nicht sagen, ich fange jetzt was Neues an und behalte alles Alte so, wie es ist. Also ist auch hier der alte Mensch und der neue Mensch tatsächlich im Widerspruch. Und es ist etwas, das muss ich wollen. Da möchte ich hinkommen und dieser Wechsel, der soll tatsächlich bewusst stattfinden. Wenn man mal googelt nach einem neuen Menschen oder nach solchen Begrifflichkeiten, Neuwerden und so weiter, landet man sehr schnell bei Sekten. Bei Sekten, die das auch fordern und sagen, der Mensch, Gehirnwäsche, wird ein anderer, muss ganz anders denken. Da gibt es sicherlich gefährliche Tendenzen, wenn man diesen Weg einschlägt und sagt, der eine sagt mir nur, was richtig ist. Meistens sind es eben bei Sekten Menschen, die sagen, was richtig und gut ist. Hier versucht Gott, uns auf den Weg zu bringen. Und ich habe dann gefunden, dass es ja ein fortwährender Prozess ist, dass es nicht ein einmal Umdrehen eines Menschen ist, ideologisch vielleicht, in seiner Haltung, in seiner Art, sondern dass es ein laufender Prozess ist, dieses Alte abzutun und das Neue anzulegen, sich erneuern zu lassen. Und weil es eben nicht Ideologie ist, hat Karl Barth, ein früherer Theologe, mal richtig gut formuliert, werde, was du bist in Christus. Also werde das, wozu du schon geschaffen wurdest. Das heißt, du musst gar nichts anderes werden, sondern nur das, was Christus in dich hineingelegt hat. Das soll einfach rauskommen. Das soll zum Tragen kommen. Das soll wirklich Bestand haben in unserem Leben. Und ich glaube, das ermutigt uns auch, wenn wir so einen Text lesen, dann tatsächlich zu sagen, auch wenn da 10 Aufzählungen sind, die alle fast im Alltag nicht immer umzusetzen sind, so ist es doch kein Anspruch, der unmöglich ist, sondern den wir in stückweisen Etappen, vielleicht am Anfang des Jahres, uns vornehmen und besser werden. Und womöglich und wahrscheinlich auch geleitet und geführt durch den Heiligen Geist immer vollkommener werden, aber nie ganz. Aber schauen wir in die Aufzählung mal rein. Ich habe auch nicht die ganze Aufzählung genommen, so viel Zeit wäre heute gar nicht, sich um alle diese Themen zu bemühen, die da angesprochen werden. Und auch das ist nur ein kleiner Katalog von dem neuen Menschen. Weil auch Paulus hier die Epheser natürlich nicht überfahren will mit das, was sie alles noch machen müssen. Er pickt sich hier ein paar Punkte raus und sagt, überlegt mal eure Gemeinschaft hier in Coesfeld. Wie gut wäre die, wenn die Sachen schon besser funktionieren würden oder noch besser als bisher. Kann natürlich auch sein, dass es bei euch alle schon funktioniert. In Königsborn bei uns in Unna ist es leider nicht so, deswegen muss ich davon so reden. Da ist es oft so, dass wir das alle schon wollen, aber gelingen tut's nicht immer. Jetzt im Münsterland kann es natürlich die Vollkommenheit schon weiter fortgeschritten sein. Insofern kann sein, dass ich das eine oder andere sage, was jetzt nicht zutrifft. Vielleicht ist aber doch irgendwas dabei, wo wir doch hängen bleiben und sagen, ja tatsächlich, an der Stelle könnten wir noch ein bisschen was dazu tun. Zürnet ihr, so sündigt nicht, heißt es in einem Vers. Lasst die Sonne nicht mit dem Zorn untergehen. Zunächst einmal merkt man hier, dass Paulus zutiefst weiß, was er sagt, denn er sagt hier nicht, der Zorn ist schlecht, sondern das Sündigen danach ist schlecht. Denn Zorn ist tatsächlich eine gute Eigenschaft, was man oft gar nicht vermutet. Guckt man auch in die Psychologie und guckt man auch in die Begrifflichkeit von Zorn, dann ist Zorn genau die Motivation, die einen dazu bringt, Gutes zu tun. Ganz anders, als man das eigentlich denkt. Weil das Gegenteil von Zorn ist, was? Gleichgültigkeit. Das heißt, man sieht etwas, vielleicht jemand, der Not hat, und guckt sich das an, fährt vorbei und guckt nach vorne und denkt sich, ach, was mache ich gleich? Wenn ich Zorn entwickeln kann, dann ist mir das nicht gleichgültig. Dann sehe ich Leid, dann sehe ich Unrecht. Und dann ist das die an sich positive Motivation, etwas damit zu machen. Wir kennen ja Zorn eher in Form von Jähzorn vielleicht oder von Menschen, die so aufbrausend sind, die man gerne dann so genau als jähzornig bezeichnet. Ursprünglich ist Zorn eine positive Motivation des Menschen, womit unzufrieden zu sein. Dinge zu sehen, die nicht gut laufen und eben nicht zu sagen, ach ja, das wird schon. Ungerechtigkeit zu sehen, Leid zu sehen. Zorn ist eine gesunde, so sagt es auch die Psychologie, eine gesunde seelische Reaktion. Das heißt, jemand, der auch nicht zornig werden kann, den alles so gleichgültig lässt, dem fehlt ein innerlicher, ein seelischer Antrieb hier. Aber Zorn muss immer wieder angemessen sein. Und deswegen sagt Paulus das hier auch in einer großen Weisheit und sagt eben nicht, ihr dürft nicht zornig sein, sondern passt auf, dass ihr im Zorn nicht sündigt. Also weil euch was nicht gefällt, geht mal nach vorne und poltert und wirft alles um. Genau das ist der falsche Weg. Dann würden wir sündigen aus einer vielleicht falschen Motivation heraus. Aber zornig zu sein im Sinne von, ich kümmere mich darum, ich gehe das an, ich bin da nicht gleichgültig. Ich versuche während des Tages ein Problem, was ich mit jemandem habe, vielleicht loszuwerden. Vielleicht hat mich irgendwas gestört im Gottesdienst, in der Jugendstunde, in der Frauenstunde, beim Frauenfrühstück, wo auch immer. Und das beschäftigt mich. Und jetzt soll dieser Zorn eigentlich dazu bringen, nicht zu sagen, das ist alles schlecht, sondern soll mich motivieren, das zu klären. Zürnt ihr, so sündigt dabei nicht, sondern lasst die Sonne nicht untergehen, also lasst es nicht einfach in die Nacht plätschern und am nächsten Tag gibt es wieder andere Probleme, sondern kümmert euch darum. Wie oft sagen wir das, glaube ich, hier vielleicht auch bei euch in Coesfeld beim Abendmahl. Abendmahl nehmen immer Menschen, die nicht vollkommen sind. Aber wenn ich weiß, dass ich mit jemandem noch was zu klären habe, wie sagt man so schön in Westfalen, noch ein Hühnchen zu rupfen habe. Ja, also ich muss das klären, sonst habe ich keinen Frieden, dass ich nicht Abendmahl nehmen kann. Das soll erledigt werden. Und hier geht es darum, dass der neue Mensch eben ein neuer Mensch ist, der sagt, mir ist das nicht egal, wenn was schief läuft, wenn ich Gerechtigkeit sehe, Ungerechtigkeit sehe. Wenn ich merke, die Gemeinde geht in eine falsche Richtung, ob ich Verantwortlicher bin oder Mitglied bin, spielt dabei keine Rolle. Ich soll im Grunde meinen Zorn so kanalisieren, dass er Gutes tut und dass es auf den Weg gebracht wird, sich aufzulösen. Zorn kann auch an vielen Stellen Veränderungen bringen, weil man es endlich mal laut sagt, das, was man so mit sich rumtreibt. Zu meiner Zeit, oder als ich jugendlich war, gab es so einen Begriff, dass die Christen sind die leise Treter oder die Fußabtreter so in dieser Welt. Weil man immer so darüber belächelt hat, über diese Christen und über ihre Ansichten mal. Und die wehren sich auch nicht und die stecken alles ein. So dieser Spruch, dann halt doch die zweite Wange hin. Wo man so landläufig sagte, das sind ja Leute, die sind einfach so zu weich. Und hierbei wird deutlich, das ist gar nicht so, sondern Christen und der neue Mensch ist jemand, den etwas aufregt, den etwas in Wallung bringt. Bei Jesus lesen wir manchmal dann im Urtext, wenn es steht, es regt ihn auf, dreht sich der Magen um. ist dann so die griechische Übersetzung. Das heißt, es lässt ihn nicht kalt und das ist auch, was Zorn ausmacht. Ich hoffe nicht, dass ihr in den nächsten Wochen ganz zornig alle miteinander umgeht hier. Das ist auf jeden Fall nicht meine Absicht. Aber wenn euch etwas beschäftigt, dann einen nicht kalt lässt, wenn ihr inhaltlich miteinander um irgendwas ringt, dann kämpft darum und sagt es laut und deutlich, denn das macht den neuen Menschen aus, weil er das Beste im Grunde erlangen will, was es gibt. Das Zweite ist, was ich hier rausgepickt habe, über eure Lippen kommt kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Also nicht zu lügen ist, glaube ich, unsere Grundausrichtung. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht sprechen. Aber nicht zu lügen, hier wird deutlich, das Richtige zu sagen, etwas Gutes zu sagen und auch dann nicht schlecht zu reden, kein böses Wort. In manchen Übersetzungen steht auch modern keine üble Nachrede. Das ist das, was uns heutzutage sicherlich alle beschäftigt. Wie schnell gerät man in dieses Fahrwasser, über jemanden oder über eine Situation schlecht zu reden? Ich glaube, da sind wir auch in den Gemeinden nicht gefreit davor. Wir wundern uns über manches und fangen dann an, darüber zu reden. Und dann baut sich das so auf, wie tatsächlich in der Welt, wo wir mit Mobbing und anderen Stichworten immer wieder zu tun haben, wo Kinder ausgegrenzt werden, wo Senioren ausgegrenzt werden, uns das so von diesem einfachen Spruch mal sich eine Situation aufbäumt, wo tatsächlich üble Nachrede, böses Gerede, so wie das hier steht, über die Lippen kommt. Und das ergibt sich so im Gespräch, da redet man sich in Rage. Paulus warnt die Epheser vor und sagt hier, bremst ab, so darf es nicht sein, der neue Mensch ist nicht so. Der neue Mensch schaut nicht, dass er selber gut dasteht, sondern der neue Mensch guckt, dass es dem anderen gut geht. Das ist tatsächlich ein Wechsel in alt und neu. Der alte Mensch, und ich glaube, deswegen reden manche schlecht über den anderen, der alte Mensch versucht, sich selber gut darzustellen. Der ist einfach der Beste. Und wenn ich den anderen schlecht mache, der vielleicht mit mir um die gleiche Position buhlt oder vielleicht um ein gleiches Amt, dann habe ich bessere Chancen. Hier geht es darum, dass kein böses Wort über unsere Lippen gibt, also das ist kaum zu schaffen. Aber wenn man dann weiterliest, hier geht es darum, sondern es soll Gutes tun, der es braucht, es soll stärken dem, der es hört und es soll Nutzen bringen. Und hier kann man, glaube ich, ganz schnell davon ableiten, wie leicht es auch ist, seine Rede zu überprüfen. Ich habe dabei auch nochmal einen griechischen Philosophen gefunden, Sokrates, den man ja kennt auch. Die Schüler werden den in der Schule auch immer mal haben. Der hat das mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, alles, was du sagst, musst du wie Sand dreimal sieben, bevor es gesagt wird, also vorher. Das erste Sieb ist, und da kommt nämlich jemand zu ihm, voll aufgeregt über eine Situation und will sie loswerden. Er sagt, halt, stopp, sag sie mir gar nicht erst, sondern überleg erst mal, ob diese Sache dreimal gesiebt werden kann und was dann noch unten rauskommt. Das erste ist, überleg mal, ist es wahr? Stimmt das überhaupt? Und dann sagt derjenige, ach, naja, ich hab's gehört. Und daran merkt man schon, dass wir manchmal über irgendwas reden, was wir von Dritten, Vierten, Fünften gehört haben. Das heißt nicht, dass das falsch ist, aber es kann falsch sein oder es kann falsch interpretiert sein. Dann ist Gemeindestunde, man ist nicht dabei, hört dann über Dritte, Vierte und dann kann man sich manchmal wundern, dann denkt man, haben die über das Gleiche gesprochen? Weil der eine hat das so empfunden und der andere hat das so empfunden. Da könnten wir auch als Christen ganz schnell mit unseren Ohren uns täuschen lassen, weil wir eine Sache, die wir hören, tatsächlich vielfältig hören können und unterschiedlich aufnehmen in unserer Lebenssituation. Deswegen die erste Frage durch dieses Siebschütten, ist es wahr? Also bin ich mir sicher, dass das, was ich sage, die Wahrheit ist? Und dann könnte ich sagen, Aber es kommt noch das zweite Sieb. Ist es gut? Tut es gut, das zu sagen? Und hierbei ist ganz klar damit auch gemeint, auch auf Negatives hinzuweisen. Also gut zu tun oder gütig zu reden, heißt nicht, dass alle der gleichen Meinung sind, dass man nie was Schlechtes anspricht. Aber tut es gut, heißt, dient es einer guten Sache? Oder dient es vielleicht nur damit, dass ich gut dastehe? Dass ich jemand bin, der dadurch, dass er das sagt, in den Vordergrund gerät? Und das dritte Sieb ist dann, ist es notwendig? Muss das jetzt sein, dass ich das sage? Oder wäre nicht vielleicht eine andere Zeit besser? Also der Zeitpunkt, wo wir etwas sagen, ist hier auch ganz entscheidend. Sokrates hat das damals schon, man vermutet es so philosophisch aus seinem Menschenbild herausgesagt. Ich glaube, der hat damals schon Epheser 4 gelesen. Und Gott hat ihm das deutlich gemacht. Da steht nämlich auch so, wenn du redest, dann nichts Böses, sondern Gutes, dass der es braucht, gestärkt wird und der es hört, dass es ihm Nutzen bringt. Also filtern wir einfach, versuchen wir, werden wir darin besser, dass das, was wir reden miteinander, dass es vorher einfach mal durch diese Filter läuft und wir nicht einfach losreden und vielleicht dann manchmal Schwierigkeiten haben, diese Worte ja wieder zurückzukriegen. Der neue Mensch versucht das. Und ich hatte gerade schon gesagt, ich weiß selber, wie schwer das ist. Und auch wenn man das hier vorbereitet für eine Predigt, dann fordert das ja auch hinaus, weil auch hier sagt man nicht immer alles richtig und nicht immer im richtigen Kontext. Und nicht alles dient immer in dem Moment dem Guten. Und deswegen muss es unser Gebet bleiben, dass Gott uns dabei hilft und der Heilige Geist uns leitet dabei, dass wir das schaffen zu reflektieren. Und bevor wir schnell reden, einfach nochmal drüber nachdenken. Und das Dritte, was ich hier rausnehmen wollte aus diesem Text ist, wer gestohlen hat, der soll arbeiten und es mit anderen teilen. Es gibt Dinge wie Diebstahl, die verurteilt man zu Recht, die sollen nicht sein. Und da kann man auch lange drauf rumreiten. Aber ich finde diesen Nachsatz hier so wichtig, dass hier steht, wer gestohlen hat, den sollen wir anleiten zur Arbeit und der soll lernen, seine Sachen mit anderen zu teilen. Weil wahrscheinlich ist der alte Mensch davon geprägt zu sagen, ich muss das haben, ich brauche das jetzt. Und wir können ihn damit verurteilen und wir können ihn damit ausschließen aus unserer Gemeinschaft. Aber hier in dem Epheser-Text, da sagt Paulus der Gemeinde, versucht ihnen doch Besseres beizubringen, umzuwandeln das Schlechte in das Gute, nämlich dass er etwas macht, etwas erschafft, was er dann sogar mit anderen teilt. Das ist genau der Wechsel von dem, was sonst jemand denkt, der irgendwas stiehlt, weil er dafür versucht, sich zu bereichern. Und wir sollen uns gegenseitig dazu anleiten, dass das, was wir tun, auch einen anderen bereichert, ihm auch etwas Gutes tut. Dass wir etwas besorgen, dass wir etwas herstellen, was dem anderen auch gut tut. Und wenn man das mal gemacht hat, wenn man irgendwas vielleicht gepflückt gemacht hat und verschenkt es dann und jemand ist darüber glücklich, dann ist es viel leichter, diese Worte, die man hier hört, eben nicht zu lügen oder nicht zu stehlen, dann auch in die Tat umzusetzen, weil man positive Erfahrungen damit macht, wie gut das ist, wenn man jemandem etwas abgibt, wenn man gastfreundschaftlich ist oder ähnliches. Also hier wird der neue Mensch als jemand empfunden, der sich auf den Weg macht, der weiß, es gibt Diebstahl oder es gibt also solche Sachen, die wir nicht wollen. Aber sie nur zu verurteilen, ist hier gar nicht angesagt. Sondern es ist angesagt, damit umzugehen und zu überlegen, wie können wir das umwandeln in was Gutes. Und wenn jemand damit Probleme hat oder eben auch mit Süchten oder anderen Dingen, hier ist ja nur eine gewisse Aufzählung gemacht, Lügen und so weiter, ich habe nicht alles jetzt genommen, dann gilt es immer darum, es umzuwandeln in etwas, was der Gemeinde, was letztlich Gott dient. Wer gestohlen hat, soll arbeiten, um anderen zu helfen. Zeigen wir doch den Menschen, die damit mit einer Sache Probleme haben, wie ich auch, wie man es besser machen kann. Und verurteilen wir an der Stelle nicht nur die Dinge. Also der neue Mensch tickt einfach anders. Der neue Mensch ist an sich viel besser. Und er ist viel besser dran in der Welt. Und deswegen brauchen wir uns als Christen auf jeden Fall nicht verstecken. Und sollten wir auch gar nicht das Gefühl haben, dass wir irgendwie schlechter sind, sondern im Grunde ganz das Gegenteil. Wir sind viel besser dran. Wir haben Jesus und den Heiligen Geist, der uns stark macht mit diesen Elementen. Und der letzte Vers hier, der hat mir am meisten Spaß gemacht beim Lesen dieses Textes. Weil der nimmt uns mit rein in ein Bild von Gemeinschaft, von Gemeinde, von einer Welt, wo die richtig toll ist. Da steht nämlich am Ende, seid freundlich und barmherzig. Und jetzt gibt es ja einen ganzen Katalog hier von Dingen, die wir tun müssen, und die sind gar nicht immer leicht umzusetzen. Aber wenn wir uns jetzt hier schon mal merken, freundlich zu sein, und ihr in Coesfeld seid freundlich, das kann ich als Außenstehender bestätigen. Aber wenn wir es schaffen, noch freundlicher vielleicht zu sein mit demjenigen, der uns vielleicht gerade auch auf die Füße getreten hat oder der hat irgendwas gemacht, was uns nicht gefallen hat. Freundlichkeit verändert so viel. Also in eine Situation reinzugehen mit Freude, mit Barmherzigkeit, das klingt sehr lapidar. Aber überlegt mal, wie gut das ist. Vielleicht haben Sie auch Situationen schon erlebt, wo man echt sicher in ein Gespräch geht, in ein Krisengespräch vielleicht. Und man ist sich selber ganz sicher darin und kann dem anderen freundlich und offen begegnen, eben nicht angegriffen, nicht selber verwundet. Dann wird dieses Gespräch ein ganz tolles Ende nehmen. Dann wird es immer ein fruchtbares Gespräch sein, egal um welches Thema es geht. Und hier wird jetzt der Schlüssel nochmal am Ende gegeben. Wie kann das geschehen, dass ich wirklich entspannt hier vorne stehe? Wie kann es sein, dass ein Gemeindeleiter, ein Ältester, ein Pastor entspannt vor der Gemeinde steht und eine Gemeinde sieht, Menschen sieht, mit denen er jeden Tag zu tun hat oder sonntags häufig sieht, die alle nicht vollkommen sind und dabei aber nicht verzweifelt? Wie so ein Fußballspieler, der nur linke Füße sieht auf dem Spielfeld und weiß, wie soll ich denn die Meisterschaft damit gewinnen? Weil die alle nicht Fußball spielen können. Hier ist es so, dass mit diesem Ende dieser Geschichte nochmal deutlich wird, lebt doch so, als ob alles gut ist. Nämlich, ihr habt Vergebung erlangt und jetzt denkt doch dem anderen, den ihr da seht, auch, der hat auch Vergebung bekommen. Und genau aus dieser Vergebung heraus, aus dieser Selbstsicherheit, kann ich den neuen Menschen tatsächlich leben. Das heißt, wenn ich unsicher bin in meinem Glauben, wenn ich unsicher bin in meiner Lebenssituation, dann werde ich immer kämpfen müssen. Und ich würde das gerne schließen mit einem Bild, was mir neulich auch so ging, als ich mal dienstlich geflogen bin nach München. Auf dem Rückweg war ich relativ früh am Flughafen. Wer da schon mal gewesen ist, weiß, das ist ein riesen Flughafen. Und der Flieger, wir sollten starten Richtung Dortmund. Ich glaube, das war Gate 3. Und ich habe mich dann da hingesetzt mit meinem Notebook, habe noch gearbeitet. Und 10 Minuten bevor der Flieger dann das Einchecken losgehen sollte, guckte ich dann nochmal auf die Anzeigetafel, die konnte ich gar nicht sehen, guckte ich darauf, dass der Flieger geändert wurde und der in 10 Minuten startete auf Gate 36. Da entsteht das, was der Text hier versucht deutlich zu machen, wie schwierig es im Leben ist. Ich muss mich durchkämpfen. Ich musste meine Sachen zusammenraufen, alles schnell und bin gerannt, ohne Sportsachen, ohne Vorbereitung, ohne mich warm zu machen, damit ich noch den Flieger bekomme. Und das ist für mich ein Bild davon, wie oft die Menschen durchs Leben rennen, indem sie sich durchkämpfen müssen. Ich musste auch durch alle Menschenmassen durch und ganz ehrlich, ich habe keinen umgerannt. Aber der ein oder andere war in der Gefahr, umgerannt zu werden, weil ich nur Sorge hatte, dass ich meinen Flieger kriege. Und wie kann man das besser machen? Naja, in meinem Bild hätte ich früher gucken müssen, das wäre einfach gewesen. Aber noch besser wär's, wenn ich von der Lufthansa eine VIP-Karte gehabt hätte. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Es gibt dabei, wer viel fliegt, der wird da richtig prominent und wird nachher zu einer very important person. Und wisst ihr, was so jemand macht, der 10 Minuten vor dem Flieger noch im Stau steht? Der ruft da an und sagt, ich komme ein bisschen später. Und was macht der Flieger dann? Der wartet. Und das funktioniert tatsächlich so. Nicht ewig, aber wenn es um 10 Minuten, Viertelstunde, das kennt man auch. Man sitzt im Flieger, alles ist fertig und der sagt, ja, wir dauern noch ein bisschen. Auf einmal kommt jemand reingehetzt und auf den hat man dann gewartet. Was ich damit sagen will, ich will keine Werbung für die Lufthansa machen. Ich will Werbung dafür machen, dass wir ein Leben mit Sitzplatzgarantie haben. Und dass wir so Christsein, unser Christsein leben als Menschen, die eine Sitzplatzgarantie haben. Denn dann hätte ich nicht laufen müssen. Ich wäre ganz entspannt zum Gate 36 gegangen und wäre in den Flieger noch gekommen. Und wenn wir so unser Christsein leben können, in der Gewissheit, jawohl, ich habe meinen Platz im Himmel. Ich brauche nicht als Erster da sein und meinen Platz reservieren. Ich brauche nicht der Beste sein in der Gemeinde, um irgendein Amt zu haben. Sondern ich bin derjenige, der einen Sitzplatz im Himmel hat. Und deswegen kann ich auch später kommen oder kann die anderen vorlassen. Kann meinen Parkplatz direkt vor der Tür abgeben. Weil ich, wenn ich reinkomme, immer noch den besten Platz habe. Und hier wird deutlich, wenn ich lebe als jemand, der Vergebung jeden Tag annimmt, der als Mensch jeden Tag zu Gott kommt, dem Gott sagt, ich vergebe dir deine Sünden, dann kann ich mit anderen auch ganz anders umgehen. Dann wird der neue Mensch plötzlich vollkommen angezogen. Dann bin ich jemand, von dem Paulus hier sagen würde, jawohl, du hast den neuen Menschen angezogen, weil du mit dem anderen ganz anders umgehst. Nämlich, weil du selber abhängig bist von Gott und weil Gott dir diese Freiheit schon gegeben hat. Ich wünsche mir das, dass es gelingt, nicht durchs Leben zu hetzen, sondern entspannt zu sein und möglichst auch in Situationen, die mich manchmal zornig machen. Ich wünsche euch, dass auch als Gemeinde und Ihnen und dir persönlich, dass wir selbstsicher werden in unserer Beziehung zu Gott, dass uns da nichts passieren kann und dass wir aus dieser Situation heraus, aus dieser Stellung heraus Gemeinde leben, miteinander umgehen, aufeinander Rücksicht nehmen und freundlich sind miteinander. Denn dann wird Gott uns so verändern, dass alle als neuer Mensch so tatkräftig leben, dass, glaube ich, um uns herum uns alle wundern werden, wie toll das ist, als neuer Mensch durch das Leben zu gehen. Amen.